Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir haben heute zum Thema, wie es mit der Liebe klappt, die Verse aus 1. Korinther 13, 4 bis 7. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, wir werden heute allerdings nur den ersten Teil dieses wichtigen und sehr umfassenden Themas schaffen, nämlich der Weg zur großen Liebe. Mir fiel schon früher noch als landeskirchlicher Pfarrer auf, da hatte ich nicht nur mit Ehepaaren und verliebten Paaren zu tun, sondern auch mit Geschiedenen und mit Scheidungen und der Frage natürlich auch der Wiederheirat Geschiedener. Und das alles hat mich, der ich ja nun auch in der Verantwortung stand, wie gehe ich damit um, sehr umgetrieben. Und ich habe gemerkt, die Frage Scheidung entscheidet sich längst vor der Heirat. Auf dem Weg zur Ehe werden viele, wenn nicht schon fast alle wesentlichen Dinge richtig oder falsch gemacht. Und womit eine Ehe dann zu kämpfen hat und woran sie im Zweifelsfalle zerbricht, hat sich meistens schon auf dem Weg dahin entschieden. Zumindest sind Weichen in sehr massivem Maße vorher gestellt werden. Deshalb können wir das Thema einer gelingenden Ehe und Liebe nicht wirklich sinnvoll behandeln, ohne den Weg dorthin und die ganzen Voraussetzungen und Weichenstellungen, die zu bedenken sind, im Vorfeld mit zu betrachten. Allerdings eines will ich heute schon sagen, auch wenn es erst nächsten Sonntag dazu dann im Konkreten von uns kommt, auch für den, der auf dem Weg in die Ehe so ziemlich alles falsch gemacht hat, was er falsch machen kann, muss die Lage nicht hoffnungslos sein, auch wenn sie unzweifelhaft schwieriger ist. Aber Hoffnungslosigkeit gibt's beim Herrn nie. Das ist ein großer Grund zur Dankbarkeit. Heute der erste Teil, der Weg zur großen Liebe. Einen Anstoß zu diesem Thema hat mir die Vorbereitung auf die Predigt vor 2 Wochen gegeben. Damals habe ich es auch schon abgekündigt, dass es heute zu diesem Thema kommen soll. Wir hatten uns damals beschäftigt mit dem Thema Jesus oder Satan. Da mag sich mancher fragen, was um Himmels Willen hat das denn mit unserem heutigen Thema zu tun? Viel mehr, als wahrscheinlich viele für möglich halten. Auf keinem anderen Gebiet ist der Satan seit jeher so aktiv wie auf dem Gebiet von Liebe und Ehe. Auf keinem anderen Gebiet hat er in den letzten Jahren so umfassende Erfolge erzielt. Da stellt sich die nächste Frage: Warum sollte gerade das Gebiet der Ehe für Satan so interessant sein? Ich kann die Frage gerade mal kurz weitergeben, damit ihr nicht nur zuhören müsst. Welches besondere Interesse kann der Satan gerade daran haben, Ehen zu zerstören? Gerade die Ehe. Warum gerade die Ehe? Richtig, zum einen, das ist, man kann das ganz allgemein sagen, eine Gesellschaft, in der die Ehe gelingt. Vom Grundsatz her. In einer solchen Gesellschaft gelingen Familien und eine solche Gesellschaft hat ein gutes, gesundes Fundament. Es hat aber noch einen wichtigeren Grund, einen rein geistlichen Grund. Ja, da sind wir schon ganz nah dran. Und in welcher Hinsicht ist sie göttlich? Zum einen nochmal ganz allgemein, sie ist natürlich von Gott geschaffen. Aber was ist das Bild der Ehe? Ganz genau, das Verhältnis Christus und die Gemeinde. In die Ehe ist das irdische Abbild der Liebe und der Beziehung Gottes zu uns Menschen. Und deshalb gilt der ganze Kampf Satans der Ehe. Wo er nur kann, versucht er das Zustandekommen glücklicher Ehen zu verhindern. Wo er nur kann, versucht er bestehende Ehen wieder zu zerstören. Man kann sagen, sein Kampf gegen die Ehe hat eine Schlüsselfunktion in seinem Kampf gegen die guten Werke Gottes. Gegen all das, womit Gott auch den Menschen segnen will in Zeit und Ewigkeit. Gewaltige Erfolge erzielt hat Satan in diesem Kampf durch die 68er. Den meisten dürfte das ein Begriff sein, vermutlich auch die Zusammenhänge klar. Die 68er nennt man den Teil der Nachkriegsgeneration, der in den Studentenrevolten der 68er Jahre gegen alle sogenannten bürgerlichen Werte Sturm gelaufen ist. Und wer da noch ein bisschen Ahnung hat, der weiß, vor allem gegen Ehe und Familie haben sich die 68er gewendet. Ganz bewusst und gezielt wurden wesentliche Grundlagen und Voraussetzungen für gelingende Ehen zerstört. Wenn ich sage ganz bewusst und gezielt, dann ist es leider genauso richtig. Es war ein ganz gezielter Kampf gegen Ehen und Familien. Wenn er die Dokumente, die Schriftstücke, Aufrufe und so weiter liest, lässt sich das ganz eindeutig nachweisen. Durch die Ausgangslage, die dadurch geschaffen wurde, denn die 68er haben unsere Gesellschaft mittlerweile auf allen Ebenen geprägt, in der Kirche, im Rechtswesen, in der Politik, in der Rechtsprechung, in den Medien sowieso. Sie sind die Meinungsmacher der letzten Jahrzehnte geworden. Das wollten sie auch ganz bewusst, der Marsch durch die Institutionen. Sie haben gerade die Welt von Liebe und Ehe komplett auf den Kopf gestellt. Und durch diese Situation befindet sich unsere heutige junge Generation in einer völlig schizophrenen, das heißt ganz und gar widersinnigen Situation im Verhältnis zu Liebe und Ehe. Schizophren bezeichnet im umgangssprachlichen Gebrauch eine Persönlichkeitsspaltung. Ein solches ganz und gar gespaltenes Verhältnis hat unsere junge Generation heute weithin zum Thema Liebe und Ehe. Ich werde gleich sagen, worin die Spaltung liegt. Einerseits zeigen Umfragen, die eine große Liebe zu finden, ist bis heute der Traum eines jeden Menschen. Das hat Gott so tief ins Herz des Menschen hineingelegt, dass das niemand ausrotten kann. Die eine große Liebe zu finden, ist bis heute der Traum und der sehnlichste Wunsch eines jeden Menschen. Liebe gehört auch für den Menschen im Jahr 2011 zum Glücklichsein nicht nur unbedingt dazu, sie gilt als der Glücksgarant schlechthin. Jeder sehnt sich nach der großen Liebe seines Lebens. Auch neue Umfragen bestätigen das immer wieder. Einerseits. Andererseits erlebt unsere junge Generation eine vollkommen andere Wirklichkeit. Sie erlebt, nur noch wenige Beziehungen halten tatsächlich ein Leben lang. Sowohl unter Gleichaltrigen wie auch in der Elterngeneration sieht sie kaum noch eine glückliche, harmonische, langfristig gelingende Beziehung und Ehe. Im Gegenteil sieht sie, wie eine Beziehung um die andere scheitert, wie eine Ehe nach der anderen zerbricht. Und die jungen Menschen heute sehen das ja nicht nur an anderen. Immer mehr sind selbst unmittelbar betroffen. Immer mehr sind selbst in kaputten Ehen und Familien aufgewachsen. Immer mehr sind selbst Scheidungsweisen. Immer mehr haben das Scheitern von Ehen als Kinder selbst miterlebt und durchlitten. Und die Folge dieser ganzen Entwicklung, das zeigen Umfragen ebenfalls, kaum ein junger Mensch glaubt tatsächlich noch an die große Liebe. Das ist die große Dramatik dieser Situation. Die Sehnsucht ist da, aber die Hoffnung nicht. Die Wirklichkeit hat im Grunde genommen jede Hoffnung, die große Liebe zu finden, zerstört. Aufgrund der allgemeinen Erfahrung macht sich die Überzeugung breit, eine solche Liebe gibt es nur in billigen Kitschromanen. Bestenfalls ist sie einigen wenigen, besonders vom Glück Verfolgten, gegönnt. Beispielhaft kam das vor einiger Zeit in einer Sendung im Fernsehen zum Ausdruck, eine Sendung von Das perfekte Dinner. Vielleicht habt ihr sowas schon gelegentlich mal angeguckt, da geht es um Kochen und Essen. Gucke ich mit meiner Frau gelegentlich an, weil ich auch es dringend nötig habe. Die Gastgeberin dieses Abends schien in einer wahren Ehe-Idylle zu leben. Die Gäste waren nun erheblich im Zweifel, ob es eine so harmonische Beziehung tatsächlich geben kann oder ob die ihnen nicht einfach nur was vorspielt. Gibt es im Fernsehen ja auch. Nicht alles ist wahr, was da kommt. Auf diese Zweifel antwortete die Gastgeberin mit dem schlichten Satz: Die Liebe macht alles möglich. Zumindest den beiden weiblichen Gästen war diese Antwort zu einfach. Eine davon hat gesagt: Wenn ich wüsste, wie das mit der Liebe klappt, dann würde ich ein Buch drüber schreiben und reich werden. Und die zweite fügte hinzu: Und glücklich. Sie einigten sich dann auf reich und glücklich. Wer dieses Geheimnis kennen würde, wie es mit der Liebe klappt, der würde reich und glücklich. Für beide war klar, Liebe gehört zum Glücklichsein unbedingt dazu. Und wenn jemand das Geheimnis der Liebe kennen würde, er würde nicht nur selbst glücklich, er könnte mit diesem Wissen ein Vermögen verdienen. Das Problem aber, das war ihnen beiden auch gemeinsam als Überzeugung: Kein Mensch weiß wirklich, wie es mit der Liebe klappt. Einigen wenigen ist sie vielleicht rätselhafterweise vergönnt, am großen Rest geht sie vorbei. Und weil das heute die allgemeine Überzeugung ist, haben immer weniger eine echte Hoffnung, selbst diese Liebe zu finden. Und weil sie nicht mehr an die große Liebe glauben, geben sich viele, heute fast alle, mit kurzlebigen Ersatzbeziehungen zufrieden. Ich denke, der Blick rundum bestätigt das. Die Masse springt von einer Beziehung in die nächste, findet nicht, was sie gesucht hat, springt weiter. Ich dagegen bin der festen Überzeugung und deshalb auch heute und am nächsten Sonntag diese Predigten darüber: Jeder Mensch kann, wenn er wichtige Grundregeln der Liebe beachtet, nicht nur seine große Liebe finden, er kann diese Liebe auch ein Leben lang bewahren. Und das soll deshalb das heutige Thema sein: Wie kann der Mensch seine große Liebe finden und bewahren? Schon der erste Punkt ist dabei von allergrößter Bedeutung: der Weg zur großen Liebe. Dieser Weg beginnt schon sehr früh. Ob die große Liebe in meinem Leben gelingt, dafür werden in wesentlichem Maß die Weichen schon gestellt in meiner Kindheit und Jugend, spätestens ab der Zeit der Pubertät. Denn darüber entscheidet, wie ich mich von Anfang an Vertretern bzw. Vertreterinnen des anderen Geschlechts gegenüber verhalte. Wie gehe ich konkret mit ihnen um, als Junge mit den Mädels, als Mädel mit den Jungs? Treibe ich mit ihnen ein kokettes Spiel? Betrachte ich sie als Versuchskaninchen für meine Beziehungsübungen? Oder begegne ich ihnen in Achtung und Würde? Und da haben wir schon ein großes Problem. Solche Begriffe wie Achtung und Würde klingen nicht nur überholt, fast schon schwülstig. Ich sage es deshalb ein Beispiel, was ich damit meine. Jede Frau ist eine Traumfrau. Vielleicht ist sie nicht meine Traumfrau, aber dann ist sie ziemlich sicher die Traumfrau eines anderen. Eines anderen, der sie heute vielleicht noch gar nicht kennt, der ihr aber eines Tages begegnet, der sich in sie verlieben wird und der mit ihr ein Leben lang glücklich sein möchte. Und daraus ergibt sich jetzt mal ganz egoistisch gesprochen die nächste Frage: Möchte ich dass meine Traumfrau, die jetzt vielleicht im Alter von 14, 16 oder 20 Jahren irgendwo heranwächst, ihr merkt, ich spreche nicht aus meiner Perspektive, ich habe sie schon lange gefunden, ich versetze gerade mich in die Perspektive eines jungen Mannes, möchte ich, dass meine Traumfrau, die jetzt vielleicht im Alter von 14, 16 oder 20 Jahren irgendwo heranwächst, das Spielobjekt, das Versuchskaninchen eines anderen ist. Ich bin mir ganz und gar sicher, keiner möchte das, nicht ein einziger. So geht es also nicht nur mir, so geht es den anderen allen auch. Und das heißt, achte ich jede junge Frau, die mir begegnet, als eine solche Traumfrau. Gehe ich so mit ihr um, wie ich mir wünsche, dass irgendwo anders jetzt gerade Vertreter meines Geschlechts auch mit meiner Traumfrau umgehen, die mir eines Tages begegnen wird und mit der ich mir wünsche, ein Leben lang glücklich zu sein. Ich denke, wenn wir diese Frage begriffen haben, dann bekommen so alte Worte wie Achtung und Würde auf einmal einen ganz klar verständlichen Inhalt. Aber es ist leider bezeichnend, dass solche Begriffe heute in der Umgangssprache ja gar nicht mehr vorkommen. Und wie wir reden, so denken wir. Und wie wir denken, so handeln wir. Oder wann haben gerade die Jüngeren unter uns, aber wahrscheinlich wir alle, den Begriff Würde das letzte Mal verwendet? Außer im Zusammenhang von Menschenwürde und Menschenrechten kommt der Begriff doch heute praktisch nicht mehr vor. Ansonsten ist alle Würde und alle Achtung vor dem anderen längst den Bach runtergegangen. Allerdings sei an dieser Stelle auch ein ausdrückliches Wort an die jungen Damen gerichtet. Ich rede jetzt auch für die, die heute nicht da sind. Vielleicht hört es mancher auch im Internet oder so noch an. Das ist eine ganz wichtige Frage und die Jungs haben sich es umgekehrt genauso zu überlegen. Welche Achtung und Würde fordert ihr durch euer Aussehen, wie gesagt hauptsächlich hier an die jungen Damen gerichtet, welche Achtung und Würde fordert ihr durch euer Aussehen und Auftreten vor der Männerwelt tatsächlich ein? Anders gesagt, eine junge Dame, die sich mit Schminke, Kleidung und Verhalten auftakelt zu einem bloßen Objekt, ich sage so drastisch, zu einem bloßen Objekt sexueller Begierde, die darf sich nicht wundern, wenn sie von der Männerwelt dann auch vor allem als ein solches betrachtet und behandelt wird. Man kann sehr wohl dezent, fein und attraktiv geschminkt und gekleidet sein, hübsch und ansehnlich aussehen, ohne dabei die Grenzen des Anständigen und Schamhaften zu überschreiten. Im Gegenteil, ich sage es mal auch aus meiner eigenen Erfahrung, als ich noch jung war, noch nicht so lange her, ich kann mich noch daran erinnern, war im Alter wahrscheinlich von 15, 16, weiß ich noch, eine Mitschülerin, die war durchaus nicht unhübsch, die war durchaus ansehlich, aber die war so zugekleistert und ich weiß noch, ich habe immer wieder gedacht, mit so jemand befreundet sein, das muss ja furchtbar sein, du nimmst das Mädel in den Arm, drückst dich an die, du hast ja ein halbes Pfund Kleister im Gesicht. Also so mal ganz praktisch gesagt, es gilt auch da, weniger ist häufig mehr, nur mal ganz so nebenbei. Leider aber haben wir auch für dieses Gebiet fast nur noch antike Begriffe. Martin Luther hat zum Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, gesagt, dass wir keusch und zuchtvoll leben in Worten und Werken. Keusch und zuchtvoll. Keusch heißt schamhaft. Halten wir in der Kleidung, im Auftreten noch Grenzen der Scham ein? Ich weiß, das ist heute für die junge Generation schwierig. Die gucken MTV und was weiß ich was alles und FIFA und überhaupt. Und unsere Zeit ist gekennzeichnet dadurch, dass sie alle Grenzen der Scham restlos niedergerissen hat. Und das heißt für unsere Jugend heute, Leben auf dem Weg zur großen Liebe heißt in aller Konsequenz Leben absolut gegen den Strom der Zeit. Ihr habt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lebt im Strom der Zeit an der großen Liebe vorbei oder ihr lebt gegen den Strom eurer großen Liebe entgegen. Dazwischen gibt es im Normalfall nichts. Die Zeit lebt euch vor, wie man mit absoluter Zuverlässigkeit Liebe zerstört. Die Frage also, die sich jungen Damen stellen sollte, ist, wie will ich von Männern wahrgenommen werden? Als eine attraktive, aber nur an einer ernsthaften Beziehung interessierten junge Frau oder als eine Kandidatin für eine schnelle Nummer? Und so wie ihr wahrgenommen werden wollt, so kleidet euch, so schminkt euch, so verhaltet euch. Denn damit verbunden ist ja umgekehrt die andere Frage, was für einen Mann will ich angeln? Ich wähle es bewusst in diesem Vergleich. Das ist auch gar nicht despektierlich gemeint, wir alle haben mal geangelt. Ich auch. Also, was wollen wir angeln? Ich wähle bewusst den Vergleich, beim Angeln entscheidet der Köder, welchen Fisch ich fange. Wenn er euch als Köder für einen Raubfisch präsentiert, dann dürft ihr euch nicht wundern, wenn ihr schließlich keinen friedlichen Karpfen geangelt habt, sondern einen tollen Hecht, der morgen schon wieder bei einer anderen ist. Als was für ein Köder präsentiere ich mich der Männerwelt? Genau so einen werde ich schließlich geangelt haben. Ganz genau den. Ich will gar keine Vorschriften machen, wie sich jemand zu schminken und zu kleiden hat. Ich habe immer die Erfahrung gemacht, wenn jemand die Prinzipien verstanden hat, dann ist das Richtige gar kein Thema mehr. Und deshalb geht es mir darum, dass er das Prinzip versteht. Wir kennen das Sprichwort, wie man in den Wald hineinruft, so ruft's zurück. Wie ihr mit eurem Aussehen und Auftreten in den Männerwald hineinruft, so ruft's aus dem Männerwald auch wieder heraus. Frage ist also, was für einen Mann sucht ihr? Die jungen Herren wenden es umgekehrt für sich genauso an. Wie und wo findet ihr diesen Mann bzw. diese Frau? Damit kommen wir zu Unterpunkt B auf dem Weg zur großen Liebe, zur zweiten interessanten und wichtigen Frage, wo finde ich meine große Liebe? Wenn ich in die Spielothek gehe, um meinen Traummann zu suchen, dann finde ich mit ziemlicher Sicherheit einen Spielertypen. Wenn ich in die Disco gehe auf der Suche nach meiner Traumfrau, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich eine Disco- oder Partymaus finde. Wenn ich das will, okay. Aber ich darf mich dann eben später nicht beklagen, dass mein Mann spielsüchtig ist oder meine Frau eine Disco- und Partymaus. Das muss ich mir vorher überlegen. Wenn ich meine Frau in der Edelboutique gefunden habe, dann darf ich mich nicht wundern, wenn später unser ganzes Geld für teure Klamotten flöten geht. Und für die Mädels wahrscheinlich noch viel wichtiger, wenn ihr euch einen Typen geangelt habt, weil der so eine voll coole Karre fährt mit 200 PS, tiefer gelegt, super coole Front- und Heckspoiler, absolut tolle und sündhaft teure Alufelgen aufgezogen, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn später auch fast jeder Cent in eine aufgemotzte Karre investiert wird und der Urlaub an der Südsee und der schöne Schmuck oder anderes restlos Fehlanzeige ist. Wenn ich aber eine gläubige Frau, einen gläubigen Mann suche, dann sollte ich sinnvollerweise in christlichen Gemeinden und Jugendgruppen, auf christlichen Veranstaltungen und Freizeiten oder heute vielleicht auch auf christlichen Internetportalen suchen. Nicht nur der Köder entscheidet darüber, welchen Fisch ich angle, sondern auch darüber, an welchem Ort ich meine Angel auswerfe. Mit dem zweiten Punkt kommen wir zum zweiten Abschnitt dieses Weges. Wir sind immer noch auf dem Weg und es ist wichtig, dass wir diesen Weg langsam, sorgfältig und gründlich gehen. Das ist genau der Punkt, der heute schief geht. Der zweite Abschnitt des Wegs heißt vom Verliebtsein zur Liebe. Ich könnte auch sagen vom Verliebtsein zur Ehe, mir ist aber der eine Begriff, die andere Formulierung noch wichtiger, vom Verliebtsein zur Liebe, denn beides ist nicht das Gleiche. Ich habe den Eindruck, die meisten meinen, wenn Amors Pfeil erstmal eingeschlagen hat, dann ist das Ziel der großen Liebe schon erreicht. Jetzt habe ich meine große Liebe gefunden, jetzt bin ich am Ziel meiner Träume angelangt. Ganz gewaltiger Irrtum. Das ist bestenfalls der Anfang. Ein Anfang wird es wahrscheinlich sein. Aber ob es wirklich der Anfang der einen großen Liebe ist, das muss sich erst noch zeigen. Und die Erfahrung zeigt, liebe Geschwister und auch ihr lieben jungen Leute, dass Amor sich eine ganze Reihe an Fehlschüssen leistet. Das wiederum verwundert nicht, denn Amor ist schließlich nicht der lebendige Gott, sondern nur ein griechisch-römisches Götzchen. Und er wird nicht selten ferngesteuert vom großen Verführer und Durcheinanderbringer Satan, der euch durch solche Fehlschüsse hindern will, die große Liebe zu finden, die der Herr für euch vorbereitet hat. Deshalb, wenn Amors Pfeil eingeschlagen hat, dann heißt's erstmal Ruhe bewahren und nachdenken. Das ist erwiesenermaßen unglaublich schwer. Und ich denke, die meisten von uns werden schon mal richtig verliebt gewesen sein, die hat es schon mal so richtig erwischt. Und dann wissen wir und erinnern uns noch, da setzt dann der Verstand erstmal aus. In der Tat, denn Amors Pfeil ist vergiftet. Das haben wissenschaftliche Untersuchungen, soweit ich es mitbekommen habe, mittlerweile sogar nachgewiesen. Das Gift an Amors Pfeil setzt im Gehirn Stoffe frei, die das Denkvermögen des Menschen herabsetzen, die den gesunden Menschenverstand auf weite Strecke schlichtweg ausschalten. Das heißt, verliebt sein ist ein Zustand verminderter Zurechnungsfähigkeit. Kann man nicht anders sagen. Verliebt sein ist ein Zustand verminderter Zurechnungsfähigkeit. In einem solchen Zustand, und das leuchtet unmittelbar jedem ein, sollte man keine weitreichenden und keine für das ganze Leben endgültigen Entscheidungen treffen. Deshalb nochmal, Ruhe bewahren, nachdenken, Zeit lassen. Bis sich gezeigt hat, hat Amors Pfeil nur ein vorübergehendes Verliebtsein ausgelöst oder hat sich dieses Verliebtsein tatsächlich als die eine große Liebe meines Lebens bestätigt. Das braucht Zeit. Auch, und das wollen junge Menschen mit aller Gewalt nicht wahrhaben, es ist trotzdem so, auch abhängig vom Lebensalter und der persönlichen Reife. Ein junger Mensch, der selbst noch keine gefestigte Persönlichkeit ist, kann viel schlechter eine andere Person richtig einschätzen. Erst wenn ich selber durch zunehmendes Alter, auch durch eine abgeschlossene Ausbildung, durch ein eigenständiges Stehen im Beruf zu einer gereiften und gestandenen Persönlichkeit geworden bin, erst dann kann ich viel zuverlässiger auch andere und Beziehungen einschätzen. Das heißt nicht, dass man sich nicht vorher verlieben kann oder darf. Das heißt auch nicht, dass man mit einer entsprechend angemessenen Art der Freundschaft früher beginnen könnte. Aber die Erfahrung zeigt, dass die Fehlschüsse in jüngeren Jahren deutlich größer sind. Zum einen, zum anderen, dass junge Menschen dann auch oft durch sehr schwierige Krisen gehen, weil sie beide erst noch diese ganzen Umbrüche des Reiferwerdens durchstehen müssen. Ich kenne mehrere Ehepaare, die sich im Alter von 14, 16 verliebt haben und seit dieser Zeit zusammen sind, aber die sind durch ganz, ganz, ganz große Krisen auch in ihrer Beziehung gegangen, haben sich zum Teil wieder zwischendrin ein, zwei mehrfach getrennt, wieder zusammengefunden, weil da gärt in einem jungen Menschen, bis der eben irgendwann mal 20, 25 ist, da gärt und rumort noch so viel. Das muss man dann einfach wissen, aber deshalb Zeit lassen, bis das sich ausgegärt und ausrumort hat und man dann wirklich weiß und in einem Stand ist, wo man sagen kann, das passt ein Leben lang. Und das klärt sich auch nicht einfach nur durch die Zeit, das klärt sich noch viel weniger durch Schmusen, durch Party machen und ausgehen, das klärt sich auf eine einzige Weise. Reden, reden und nochmals reden. Nur weil man verliebt ist, heißt das ja noch nicht, dass man sich kennt. Und um sich kennenzulernen, muss man miteinander reden. Um sich kennenzulernen und zu herauszufinden, ob man wirklich zusammenpasst, ob ein gemeinsames Leben Zukunft hat, ist es absolut unverzichtbar, dass man sich austauscht, dass man sich darüber unterhält, ob die Vorstellungen vom Leben auch tatsächlich zusammenpassen. Man muss offen darüber reden, was ist dir für dein Leben unverzichtbar, was ist für mein Leben unverzichtbar. Ich sage es an einem Beispiel, man könnte es in 100 anderen auch bringen. Kinder. Er sagt Kinder auf jeden Fall. Mindestens ein Dutzend. Ich mache gerade schon den Omnibus-Führerschein, damit ich später auch mit meiner ganzen Familie in den Urlaub fahren kann. Auf einmal. Sie schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, Kinder niemals. Erst 9 Monate mit so einem voll uncoolen, dicken Bauch rumlaufen und dann an der schönen Bikini-Figur vielleicht das ganze Leben lang noch Schwangerschaftsfalten. Vom Karriereknick keine Rede, ganz zu schweigen. Kinder auf keinen Fall. Nicht mit mir. Das muss geklärt werden. Lassen sich diese beiden Lebensentwürfe wirklich unter einen Hut bringen? Ist er vielleicht bereit, wirklich dann ganz auf Kinder zu verzichten? Und da wird es ganz schwierig, nicht nur jetzt im Zustand des Verliebtseins, im Zustand sowieso vorübergehender Unzurechnungsfähigkeit, in der Hoffnung vielleicht auch, dass sie sich ja dann irgendwann doch noch anders überlegt, nach dem Motto, keine Suppe wird so heiß gegessen, wie sie gekocht wird. An dieser Stelle ist eines ganz wichtig. Ihr könnt Ja sagen zu einem Menschen, immer nur so, wie er jetzt gerade ist. Wenn ihr kein Ja habt zu dem Menschen, so wie er jetzt gerade ist, lasst's bleiben, um Himmels Willen, lasst's bleiben. Viele haben ein Ja zueinander in der Hoffnung, naja, insgesamt lieben wir uns und da rumpelt's noch und das gefällt mir gar nicht an ihm oder an ihr, aber das wird sich halt noch ändern. Das klappt mit fast 100%iger Sicherheit nicht. Aus 2 Gründen mindestens. Erstens ist äußerst unsicher, ob sich der andere an diesen gewünschten Punkten tatsächlich jemals ändern wird. Und wenn wir jetzt nochmal im Blick haben, Liebe, ein Zustand verminderter Zurechnungsfähigkeit, in dem Maße, in dem die Verliebtheit nachlässt, fängt das Hirn wieder an zu schalten. Und an den Punkten, die ich heute mit einem gewissen Lächeln drüber hinweggehe und sage, ist halt so ein Macken am anderen, die Punkte bringen mich in 2 Jahren auf die Palme. Die treiben mich in 2 Jahren, wenn das Verliebtsein vorbei ist, in den Wahnsinn. Unsicher also, ob der andere sich an den gewünschten Punkten überhaupt jemals ändert. Sicher, absolut, 100%ig sicher, jeder, der verheiratet ist, kann es euch bestätigen. Absolut sicher ist, dass im Laufe der Ehe noch eine ganze Reihe weiterer Problempunkte auftreten werden. Denn erst da lernt man sich richtig kennen, ist doch ganz klar. Am Anfang kommt jeder wieder Pfau daher, hat nur seine Schokoladenseiten rausgekehrt. Ist doch, haben wir alle so gemacht, wir wollen ja gefallen. Aber hinter den Schokoladenseiten gibt es halt auch Seiten, die sind weniger schokoladig. Und die kommen im Lauf einer Ehe eine nach der anderen raus. Wer schon vor der Ehe, bevor die Nicht-Schokoladenzeiten am anderen mehr und mehr sichtbar werden, wer schon auf dem Weg vom Verliebtsein zur Liebe im Beziehungsstress lebt und alle Hände voll zu tun hat, mit schon bekannten Problemen klarzukommen, der geht mit dieser Beziehung früher oder später baden. Da bin ich fast bereit, beide Hände ins Feuer zu legen. Denn es kommen immer noch neue dazu. Die Frage ist dabei allerdings wichtig zu unterscheiden, kommen die Probleme von außen oder von innen. Diese Unterscheidung ist von fundamentaler Bedeutung. Meine Frau und ich hatten auf dem Weg zur Ehe auch Riesenprobleme von außen. Es hatte seinen Grund darin, vor meinen künftigen Schwiegereltern war ich absolut nicht der Traumschwiegersohn. Vielleicht haben sie mich tiefer erkannt. Mein Schwiegervater hätte sich einen tüchtigen Handwerksmeister gewünscht. Meine Schwiegermutter wahrscheinlich vor allem jemand, der am Ort ein Häuschen für die Tochter baut, dass die da bleibt. Vor allem aber war der Ruf des geistlichen Standes in diesem Dorf völlig zerstört. Wenn ich es recht weiß, hatten 2 Pfarrer in der Zeit vorher außereheliche Affären gehabt, einer mit einer Konfirmandin. Ein Vikar war demnach das Schrecklichste, was meine Schwiegereltern sich für ihre Tochter vorstellen konnten. Diese Probleme haben uns viel Not bereitet. Meine Frau hat in wenigen Monaten 10 Kilo abgenommen. Aber diese Probleme kamen von außen. Und der Kampf mit diesen Problemen von außen hat uns beide zusammengeschweißt und unsere Beziehung schon in den ersten Monaten tatsächlich noch viel stärker gemacht. Wenn man gemeinsam Probleme von außen überwindet, dann wächst eine Beziehung. Ganz anders ist es mit Problemen von innen, die ihr in eurer Beziehung habt, weil ihr mit euren Persönlichkeiten oder mit euren Lebensvorstellungen und mit euren Charakteren in Wirklichkeit nicht klarkommt. Solche Probleme hatten meine Frau und ich bis heute so gut wie gar keine. Und wenn ihr solche Probleme von innen in größerer Zahl habt, lasst's bleiben. Sie werden eure Beziehung früher oder später von innen heraus zerstören. Sie werden eure Liebe von innen heraus auffressen. Das zu erkennen braucht Zeit und Gespräche und ehrlichen Austausch auf dem Weg vom Verliebtsein zur Liebe. Eine ganz besondere Schwierigkeit bei diesen Fragen ist, dass man die Tragweite einer solchen Entscheidung heute in der Regel noch gar nicht zuverlässig abschätzen kann. Um wieder auf die Kinder zu kommen, nehmen wir an, er ist tatsächlich bereit, seinen Wunsch nach mindestens einem Dutzend Kindern ganz und gar zu streichen, weil die Frau sagt, mit mir auf keinen Fall. Er mag das heute ernst meinen. Aber kann er diese Entscheidung in 5 oder 10 Jahren, wenn er Männer in seinem Alter sieht, die nun alle Familie haben, wenn die Entscheidung nicht nur im Kopf getroffen worden ist, sondern im Lebensalltag durchgehalten werden muss, kommt er dann damit noch klar? Wie gesagt, auch diese Frage lässt sich auf unzählige andere Beispiele übertragen. Vielleicht finden beide einen Kompromiss und das muss geklärt werden. Er sagt, zur größten Not bin ich auch mit nur 2 bis 4 Kindern zufrieden. Und sie sagt, okay, weil ich dich lieb habe und dich auf keinen Fall verlieren will, dann nehme ich den dicken Bauch, die Schwangerschaftsfalten und den Karriereknick in Kauf. Dann gehen wir es mal mit 2 Kindern an und ob im Laufe der Zeit noch 4 draus werden, sehen wir. Aber egal wie, wichtige Lebensfragen müssen geklärt werden, vorher. Die regeln sich nicht von selber. Von selbst wachsen sich solche ungeklärten Fragen im Lauf der Zeit zur unüberwindlichen Katastrophe aus. Und dasselbe gilt für Menschen, denen ihr Leben mit Jesus wichtig ist, auch für die Frage nach dem gemeinsamen geistlichen Weg. Ob das nun verschiedene konfessionelle Hintergründe sind, aus denen beide herkommen, oder auch nur verschiedene Gemeindetraditionen oder Gemeinden. Ihr müsst auf dem Weg vom Verliebtsein zur Liebe miteinander klären, wie wollen wir unser gemeinsames geistliches Leben miteinander gestalten. In welcher Gemeinde konkret können wir beide ein Zuhause finden? Es hält eine Ehe auf die Dauer kaum aus, wenn sie geistlich und gemeindlich getrennte Wege gehen. Das ist ein permanentes Problempotenzial, das zusätzlich eine Gemeinde an die äußere, eine Familie und eine Ehe belastet. Wenn ihr das nicht klärt, habt ihr ein Konfliktfeld, an dem ihr euch auseinanderlebt und das ständig neue Probleme in eure Beziehung hineinträgt, oder aber, und ich befürchte, dass das im Zweifel noch wahrscheinlicher der Fall sein wird, euer geistliches Leben bleibt irgendwann auf der Strecke. Eure Beziehung zueinander ist euch wichtiger als eure Beziehung zu Gott. Und weil ihr eure Beziehung zueinander nicht in Gefahr bringen wollt, stirbt die Beziehung zu Gott heimlich, still und leise den geistlichen Hungertod. Wenn ihr die Gefahr vermeiden wollt, dass eure Beziehung zu Gott den geistlichen Hungertod stirbt, wahrscheinlich will niemand bewusst, dass es so kommt. Aber wenn ihr die Gefahr vermeiden wollt, dass es so kommt, dann müsst ihr diese Frage vor der Ehe sauber und einvernehmlich klären und so lösen, dass er nach menschlichem Ermessen auch ein Leben lang damit klarkommt. Ich sage nochmal, solche Dinge müssen auf dem Weg vom Verliebtsein zur Liebe geklärt werden. Verliebtsein ist noch nicht Liebe. Liebe wird erst raus, wenn sich Kennzeichen echter Liebe gezeigt und bewährt haben. Auf die Kennzeichen echter Liebe kommen wir das nächste Mal dann. Aber hier vorher noch das eine. Die körperliche Nähe sollte sie nicht über das Maß hinausgehen, in dem sich die Beziehung bereits bewährt hat. Ich weiß, das ist stockaltmodisch. Aber ich weiß auch, genau das hat sich bewährt. Und mehr noch, genau das sagt einem übrigens auch der gesunde Menschenverstand, wenn man den überhaupt zu Wort kommen lässt. Am Anfang ist Reden angesagt. Nicht mehr. Reden. Und dann, wenn sich eine Beziehung schon in sehr vielen Fragen geklärt und bewährt hat, wenn er an den Punkt kommt und euch beide sicher sein könnt, wir gehören zusammen, wir passen zusammen. Nein, dann kommt nicht das Bett, dann kommt das Händchen halten. Dann kommt das Händchen halten. Wahrscheinlich denken unsere jungen Leute, naja, ich spare mir's. Ich weiß, das hört sich stockaltmodisch an, aber überlegt euch ganz logisch, was bringt das Händchenhalten zum Ausdruck? Unser Verhalten, unsere Symbole, unsere Gesten müssen dem entsprechen, was Fakt ist. Und was bringt das schlichte Händchenhalten zum Ausdruck? Wir zwei gehen miteinander, wir zwei gehören zusammen. Und ich darf durch meine Gestik, durch mein Verhalten nur das zum Ausdruck bringen, was der Wirklichkeit entspricht. Hat sich unsere Beziehung so weit bewährt auf dem Weg vom Verliebtsein zur Liebe, dass ich sagen kann, ja, wir beide gehören zusammen. Ab dem Zeitpunkt und keine Sekunde vorher haben wir ein Recht, händchenhaltend miteinander durch die Welt zu gehen. Das körperliche Zusammensein gehört ganz logisch in die Ehe. Auch das wieder logisch. Das wissen wir aus dem Alltag. Je fester ich was zusammengeklebt habe, umso mehr geht kaputt, wenn ich es wieder auseinanderreißen muss. In Beziehungen ist es nicht anders. Und darum geht es. Gott gibt doch diese ganzen Regeln, die er uns gibt, aus einem einzigen Grund, weil er es gut mit uns meint. Und weil er die Sache selber geschaffen hat und weil er in allen Details der Einzige ist, der ganz genau weiß, wie es funktioniert und wie es schief geht. Und er hat uns Regeln gegeben, wenn wir uns an die halten, wird es funktionieren. Und deshalb gehört das feste Zusammenwachsen zu einem Leib in die Ehe, wenn klar ist, da wird nichts mehr auseinandergerissen. Unsere Beziehung hat sich so bewährt, dass wir sagen können, wir sind ein Leben lang zusammen. Dann heiraten wir und dann hat das seinen Platz. Ich weiß, das ist stockaltmodisch. Aber es kann wiederum nach der Logik gar nicht anders sein. Warum? Nochmal eine Frage an euch. Was gut ist für den Menschen und für die Liebe, das muss mit zwingender Notwendigkeit altmodisch sein. Warum? Die Frage ist ganz einfach zu beantworten. Richtig. Und warum hat sich's bewährt? Ganz einfach, weil der Mensch noch derselbe ist wie vor 5000 Jahren. Männer und Frauen ticken im Jahr 2011 in ihrem Innersten genauso wie vor 5000 Jahren. Ehen funktionieren oder funktionieren eben auch nicht genauso, wie sie vor 5000 Jahren funktioniert oder auch nicht funktioniert haben. Was altmodisch ist, das ist das, wie Schwester Lehmann gesagt hat, was sich bewährt hat, was sich seit mindestens 5000 Jahren und mehr bewährt hat. Das ist altmodisch. Modern und zeitgemäß dagegen ist das, was das Bewährte über Bord wirft und meint, noch einmal neu die Wege ausprobieren zu müssen, die sich seit 5000 Jahren nicht bewährt haben, von denen sich in 5000 Jahren immer und immer wieder herausgestellt hat, so klappt's nicht. Und unsere moderne Zeit, unsere moderne Jugend, meint, sie müsse noch einmal ausprobieren, noch einmal die Wege gehen, von denen man seit 5000 Jahren weiß, so geht's garantiert schief. Das ist modern. Das kann man tun. Und unsere jungen Leute lassen sich weitgehend auch gar nicht daran hindern. Eltern wissen das. Nur haben sie dann keinen Grund, sich zu beklagen, wenn es mit der großen Liebe nicht klappt. Zum Schluss für heute noch ein letzter Punkt. Vor der Ehe. Verschafft euch selbst über eure Beziehung völlige Gewissheit. Völlige Gewissheit. Wenn ihr Zweifel habt, ist sie, ist er wirklich der Richtige? Schlagen die Flammen der Liebe wirklich Meter hoch oder ist es doch eher ein Glimmern halblebiger Gefühle? Lasst es bleiben. Es gilt die einfache Regel, ich glaube mehr oder weniger ohne Ausnahme. Wenn ihr nicht sicher seid, ob es die Richtige ist oder der Richtige, dann könnt ihr sicher sein, es ist nicht die Richtige. Wenn es der oder die Richtige ist, wenn die große Liebe euer Herz ergriffen hat, dann wisst ihr das. Dann könnt ihr Tag und Nacht an nichts anderes denken. Dann zählt ihr auch nach Wochen und Monaten und vielleicht nach Jahren eurer Beziehung noch nicht nur die Stunden, sondern die Minuten, bis ihr einander wieder seht. Dann schlägt euch beim bloßen Gedanken an den anderen das Herz bis zum Hals. Ich persönlich hätte meine Frau niemals heiraten können, wenn ich nicht gewusst hätte, das ist ohne den allergeringsten Zweifel die Frau, die ich von ganzem Herzen liebe und mit der ich mein ganzes Leben zusammen sein möchte. Es geht um euer Leben. Es geht darum, ob ihr das Glück eures Lebens findet oder ob ihr das große Glück eures Lebens versemmelt. Ehrlichkeit seid ihr übrigens nicht nur euch selber schuldig, sondern mindestens genauso sehr dem anderen. Denn der andere geht davon aus, dass er für euch die große Liebe ist. Es ist dann im Grunde Betrug, wenn er den anderen in der Annahme lasst, dass er das sei, obwohl ihr selber euch gar nicht sicher seid. Wenn es so sein sollte, redet offen drüber. Gebt eurer Beziehung Luft, bis sich die Sache zweifelsfrei in die eine oder andere Richtung klärt. Die große Liebe ist zu wertvoll, als dass man sich darin auch nur die allergeringste Ungewissheit und Unklarheit leisten sollte. Denn schließlich soll sie ein ganzes Leben lang halten. Und darüber reden wir dann am nächsten Sonntag, von der lebenslangen Bewahrung der großen Liebe. Und von dem absolut wichtigen Punkt von der Liebe mit Bestandsgarantie. Amen.